Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, lieber Benedikt.
Ich grüße dich, Elsbeth.
Du hast für heute ein Thema vorgeschlagen, das mich sehr auch bewegt hat. Wovor haben wir Angst? Weil doch so viel überall das Wort Angst vorkommt, das Spiel mit der Angst, die Angst vor verschiedenen Dingen, das steht so im Raum. Und ich habe eigentlich immer nur gedacht, aber wenn wir jetzt einen Podcast machen, von welchen wir sprechen wir? Wovor haben wir Angst? Meinst du wir Menschen, wir denkenden Menschen unter Anführungszeichen, wir Lehrerinnen, Schülerinnen, die wir etwas Spezielles von der Gesellschaft wollen? Also kannst du, Benedikt, am Anfang ein bisschen erklären, was du meinst? Wovor haben wir Angst? Wer sind diese wir oder was meinst du genau?
Also das, die Frage, wer ist das wir, das kann ich relativ schnell beantworten. Da meine ich tatsächlich uns alle. Aber zu dem Punkt, wovor haben wir Angst und was ist Angst? Ja? Also du hast es eher angedeutet. Das haben wir jetzt so in der politischen Wahrnehmung, bedingt durch Wahlen, immer wieder gehört. Wo sind die Motivationen? Was bewegt die Menschen? Und da kam dann oft einfach die Antwort, Angst, den Wohlstand zu verlieren, Zukunftsangst und so weiter. Können wir dann sicher noch genau ins Detail gehen. Aber da ist Angst, dieses Wort Angst, das bei jedem Menschen ja was Unterschiedliches auslöst, diese Emotion Angst, die uns so vertraut ist, aber trotzdem ein Monster, das wir nicht fassen können und wo jeder vielleicht auch was anderes drunter versteht. Und mich hat in den letzten Wochen einfach dieses Wort Angst sehr beschäftigt und deswegen wollte ich unbedingt, dass wir jetzt drüber reden, weil ich glaube, dass diese Angst als Urform, und da kann man jetzt archaisch oder psychologisch und so weiter, muss man jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Und natürlich gibt es auch in der Philosophie große Theorien und in der Pädagogik gibt es natürlich auch viele Theorien. Aber ich möchte einfach diese Angst und wie sie sich vielleicht zeigt oder wie man sie unterschiedlich wahrnimmt, anschauen. Das ist mir wichtig.
Ja, danke schön. Ich kann damit gut, ich habe natürlich auch nachgedacht über unsere Thematik. Und genau das sehe ich auch so.
Oder steckt ein Aber?
Ja, ja, natürlich, aber schon steckt ein Aber. Und ich habe auch so im Gedanken noch eine kleine Differenzierung, ob ich das jetzt... Es fällt mir zum Beispiel aus der Alternativmedizin fällt es mir ein, dass ein Unterschied ist, ob man ein Mittel hat gegen Angst, die man benennen kann. Mhm. Ja, also kann man auch Furcht sagen oder ob man ein Mittel braucht gegen diese diffuse, irrationale Angst. Mhm. Und das glaube ich eben auch, dass da eine ganz große Gefahr dahinter ist, wenn man mit dieser irrationalen Angst, die den Menschen befasst, ja, egal ob es da jetzt um die Zukunft geht, die könnte ja irgendwie so sein, dass man sich nicht mehr wohlfühlt, man könnte plötzlich sterben. Das ist ja auch das Erleben, das manche haben. Es könnte irgendwo ein Krieg ausbrechen oder man hat keine Ahnung, wie das dann sein wird. Also dieses Dumpfe, diese schwarze Wolke, die man so über sich spürt.
Und weißt du, die wird ja immer größer. Also gefühlt, wenn man mit Menschen spricht, wenn wir uns austauschen, Das, was du jetzt aufgezählt hast, zum Beispiel eben Krieg, der war vor einigen Jahren für uns völlig fern und jetzt ist er real und sehr nahe. Oder was das Klima anlangt, die Klimakatastrophen und gleichzeitig natürlich die Notwendigkeit, über den Klimawandel zu sprechen, aufzuklären, bewusst zu machen und gleichzeitig ist es mit Ängsten verbunden. Du hast ein Schlüsselwort gesagt, ein Attribut dazu, nämlich das Irrationale. Ja. Genau. Und das bewegt mich ja genau deswegen möchte ich drüber sprechen, weil es ist völlig richtig. Es ist ein irrationales Empfinden und die Angst, deswegen habe ich es vorher auch so gemeint, jeder versteht etwas anderes darunter. Jeder erlebt es vielleicht auch in anderen Situationen. Und ich möchte jetzt natürlich, ich habe vorher auch die Urangst genannt, aber ich merke, Angst ist so präsent und in meinem Überlegen, in meiner Analyse komme ich auf Ängste, auf Angst in vielen, vielen Belangen als Grundursache. Und genau weil es eben so irrational ist, wäre mein Ansatz, es bewusst zu machen, es anzuschauen. Denn wenn etwas irrational ist, dann ist das Schlechteste, was man tun kann, es unter den Teppich kehren. Ja?
Weil es ja dann da bleibt.
Weil es ja auch da bleibt und weil es natürlich auch wächst. Also ich meine, wenn etwas irrational ist, dann heißt es zwar, ich kann es nicht fassen, aber es heißt ja nicht, dass ich mich nicht dem annähern kann, dass ich nicht es trotzdem anschauen kann und versuchen herauszufinden, was kann das sein, warum macht mir das Angst? Und das wäre für mich einfach der nächste Schritt, um mit Angst umzugehen. Und das ist ja das, was wir ja eigentlich wollen. Wir wollen ja nicht Zukunftsangst haben. Wir wollen ja motiviert, wir wollen ja positiv, erwartungsoffen, freudig in die Zukunft gehen. Aber wenn mich die Angst lähmt, und es gibt so ein geflügeltes Wort, das verwenden Politiker oft in ihren Argumentationen, wenn sie dann sagen, Angst ist kein guter Berater.
Ja, so, wenn ich das schon höre. Ja, weil sie ja gleichzeitig viele PolitikerInnen, ja, aber auch durchaus auch LehrerInnen, ja, ich habe immer auch das Schulsystem in meinem Hinterkopf als konkrete Ausformung von all dem, arbeiten ja mit dieser Angst. Ja, die schüren auf der einen Seite diese Angst, dass sie ja bestehen bleibt, und haben nicht wirklich ein Mittel dagegen, außer, jetzt bin ich wieder bei den PolitikerInnen, die Verdrängung. Ja? Wenn wir schöne Zeltfeste machen und Volksmusik spielen oder auch andere Musik, man kann schon gegen die Angst auch anschreien, ja, glaube ich. Ja? Man kann sich so beschäftigen mit dem eigenen Körper, mit dem Körperkult, mit dem, was man sich anzieht, wie man die Fingernagel gestaltet und vielleicht jeden Tag anders, wie man was man alles macht mit den Haaren, mit den Muskeln, mit was weiß ich, wohin man, was man am Handy alles sich hineinzieht. Also man kann vieles machen gegen die Angst und ich finde es erschütternd, wenn das.
Aber Moment, entschuldige. Das siehst du, dass man da etwas gegen die Angst tun kann.
Nein, nicht im positiven Sinne.
Nein, dass man da was tut. Schon. Ja, aber da passieren, auch dieses Tun passiert ja schon wieder mit neuen Ängsten. Weil da ist ja dann die Frage, bin ich dann schön genug? Erreiche ich das? Wenn ich damit etwas überspiele.
Ja, da dann kommen wir jetzt aber in Teufelsküche. Ja. Nein, ich habe gemeint, dass unsere, also das ist jetzt so eine ganz persönliche Kosmeier-Diagnose, dass unsere Gesellschaft, nämlich die Konsum, Gesellschaft von der Verdrängung lebt, von der Verdrängung der Angst lebt.
Ja.
Dass das sozusagen Pseudo-Angebote sind, die Pseudo-Angebote gegen die Angst jetzt
Elspeth, genau deswegen möchte ich ja drüber reden, weil das ist auch meine Vermutung. Es ist die Verdrängung. Man spricht es zwar irgendwie aus Angst, man kann es aber nicht benennen, man kann es auch nicht genau beschreiben, nicht genau zuordnen und man tut es dann ab. Jeder hat ja irgendwie Ängste und über das muss man einfach hinwegkommen.
Ja.
Aber darin sehe ich eben die Verdrängung und darin sehe ich die Gefahr, dass wir, man muss es auch annehmen, um damit umgehen zu können und das passiert nicht.
Es passiert nicht und wenn man jetzt von der Konsumgesellschaft wegschaut, zum Beispiel eben jetzt einmal, bevor wir auf Schule gehen, einmal Politik, wenn dann sozusagen die Angst als wichtige Grundlage genommen wird und alle Vorschläge, was man dagegen tun könnte, letztlich ins Leere gehen. Was haben wir für Möglichkeiten? Was macht zum Beispiel eine, sagen wir mal, rechte Partei? Sie bestätigt die Angst, sie macht sie stärker, indem sie mit markigen Sprüchen aufzeigt, wo es überall ganz schwerstens krankt. Ja?
Ja, das ist das Konzept.
Das ist das Konzept.
Die Angst wird instrumentalisiert.
Genau. Das halte ich ja für so perfide und weil man nicht draufkommt gleich. Ja, manche kommen gleich drauf, ja, aber manche kommen erst so spät drauf oder gar nicht. Und dann ist sowas schon passiert. Jetzt sind wir wieder bei meiner Angst. Nein, stopp, ich gehe zurück. Womit wird gearbeitet vom Konzept her? Und was gibt es dann für Möglichkeiten, indem man sagt, das muss weg? Beispiel, wie gehen wir mit unseren Migrantinnen und Migranten um? Natürlich ist das ein Thema. Natürlich, ja. Ich leugne ja nicht eine gewisse Problematik, wenn in unserer Gesellschaft in einem sehr starken Ausmaß andere Kulturen, Religionen, Umgangsformen, Mann-Frau, Sichtweisen, hereinkommen, die wir noch nicht gewöhnt sind, die auch unserem Ideal widersprechen, das ist ein Problem.
Und das Unbekannte macht halt auch Angst.
Ja.
Aber das ist ja im Bereich des Normalen.
Genau, aber wenn ich jetzt sage Politik, wo wird wie auch sachlich, auch durchaus pädagogisch, das würde ich mir manchmal auch von der Politik wünschen, über die Dinge gesprochen. Welche Arten von Migranten sind da? Wie sind die? Was kann man da machen? Was wollen die? Wo kommen die her? Mhm. Ja, aber wir begnügen uns mit einem, jetzt nenne ich mal ein Wort, das mich schon seit Jahren wirklich aufreibt. Das sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Also dieses Wort habe ich hassen gelernt. Entschuldigung, wenn ich so ein Wort gebrauche, aber es stimmt irgendwie, weil Grete und Plete nimmt das Wort Wirtschaftsflüchtling in den Mund und meint damit, die sehen ja uns, unseren Wohlstand neidig und kommen dann einfach her, weil sie auch wollen, dass sie so viel Geld bekommen.
Mhm. Und es geht ja dann noch weiter, das sind ja nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge, sondern das sind ja dann auch noch Wirtschafts- oder es gibt ja auch dann das Wort Schmarotzer.
Das ist dann die Krönung, hast du schon im Hinterkopf gehabt. Mhm. Ja. Weißt du, aber wer hat schon einmal die Geschichte erzählt von einem Dorf in Afrika, wo irgendwie nichts mehr richtig wächst durch diese Versandung, durch die Verwüstung und sie eigentlich gar nicht richtig wissen, wie sie aus dem Elend herauskommen und dann das ganze Dorf irgendwie alles, was nur irgendwie möglich ist, zusammenträgt und dem stärksten jungen Mann mitgibt, dass der möglicherweise irgendwo weiter im Norden, also Richtung Europa, Fuß fassen kann und dann letztlich dem ganzen Dorf irgendwie eine Hilfe geben kann. Wer hat solche Situationen schon erzählt?
Aber weißt du, also was Migration oder wenn wir jetzt bei dem Thema Arbeitsmigration und wir kommen dann gleich wieder zur Angst angeht, da ist mein Überlegen auch in die Richtung Arbeitsmigration, also Wirtschaftsmigration hat es ja eigentlich immer gegeben. Amerika würde es nicht geben, wenn nicht die Europäer emigriert wären. Und es passiert tagtäglich. Vielleicht sind wir deswegen so privilegiert, weil wir halt einmal das Glück haben, in einer Landschaft, in einem Gebiet, an einem Ort auf dieser Welt zu leben, wo alles relativ ausgewogen ist, wo die Natur, wo die Ökologie, wo das quasi alles gut passt. Wir sind nicht am Nordpol, wir sind nicht in Sibirien, wir sind nicht in der Steppe oder in der Wüste, wo wir jetzt weg müssten. Aber das führt jetzt zu weit.
Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Habe ich nicht gemeint, Benedikt. Das hätte nur ein kleines Beispiel sein sollen, dass man genauer hinschauen soll. Weißt du, diese Unbarmherzigkeit, mit der Menschen sagen, das sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Ja? Also, mich hat.
Weißt du, ich habe so ein Beispiel mit Afrika. Ja? Ja. Das ist vor einigen Jahren oder wenigen Jahren gewesen. Und zwar der deutsche Finanzminister Christian Lindner war, war in Afrika. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Er war in Afrika und seine Mission war, für Deutschland zu werben, für Fachkräfte. Also Fachkräfte anwerben, dass man da schaut. Und er hat an einer technischen Universität gesprochen, war in einem Hörsaal und hat da über Deutschland und die Wirtschaft und so weiter gesprochen, ja. Und wie großartig und welche Möglichkeiten es gibt und Perspektive und so weiter. Und in diesem Hörsaal, und das gibt es eben auch Video, saßen, sage jetzt einmal, 200 AfrikanerInnen und hauptsächlich männlich. Und er schaut da in die schwarzen Gesichter und wirbt da. Und sagt dann, und das spürt man, dass er voraussetzt, dass die alle davon ergriffen sind und alle natürlich nach Deutschland wollen und fragt dann in diesen Saal, in diesen Hörsaal hinein, wer von ihnen könnte sich vorstellen, nach Deutschland zu kommen und da eine Karriere. Und er stellt diese Frage und es zeigen 3 auf. Und man merkt, wie überrascht er ist, weil er nach seiner ganzen Ausführung und seinem ganzen Vortrag und seinem Anwerben nicht damit gerechnet hat. Mhm. Und ich finde das auch so speziell, weil wir interpretieren so viel hinein und wir haben in unserem Angstdenken Muster, die einfach so sein müssen,
ja,
wie sie sind. Aber ich komme zu einem anderen Punkt, um uns in die Gegenwart und vielleicht auch nach Österreich zurückzuholen. Wenn du jetzt an die letzten Wahlen und vor allem die Nationalratswahl denkst und in den Forschungen über die Motivationen, dann ist natürlich eben das Migrationsthema ein großes Thema. Auf der einen, wobei das ja auch wieder ganz politisch sehr interessant ist, weil auf der einen Seite brauchen wir natürlich Arbeitsmigration und gleichzeitig ist die große Angst vor der Migration. Aber was hat diese Motivationsanalyse zum Vorschein gebracht? Dass vor allem in Gebieten, in Regionen in Österreich, die einen minimalen Ausländeranteil haben, ein großer Zuspruch und eine große Angst vor der Migration herrscht.
Und damit die rechten Parteien gewählt werden. Ne?
Ganz richtig, weil die dieses Thema ja ansprechen, dass sie dagegen ankämpfen werden. Und das war tatsächlich einfach eine Motivation, diese rechten Parteien oder die rechte Partei zu wählen, um sich davor zu schützen. Und das finde ich schon interessant. Und du hast natürlich im Gegenteil, wenn du jetzt Wien anschaust, Wien mit den 2 Millionen Einwohnern, wo natürlich ein ganz, ganz hoher Migrationsanteil ist. Ist die Angst nicht so groß, ganz ja, richtig, was ja ein eigenartiger Widerspruch ist. Ja. Und das zeigt ja auch wieder, wie irrational das ist.
Wie irrational es ist und wie Dinge jetzt unter Anführungszeichen normaler erscheinen, wenn man sie ein wenig kennenlernt, wenn man darüber was weiß. Ja, denn im, sage ich jetzt mal, irgendwo im Mölltal, wo sie ihre 10 Migrantinnen und Migranten haben, ist die Angst vor dem, was weiß ich, vor der Übervölkerung durch andere Nationen viel stärker. In Wien kennt man es schon. Ja, man sieht auch, wie wenig da passiert. Natürlich regen sich Leute auch auf. Aber
Elsbeth, lass uns jetzt von Migrationsthema reden, sondern ich möchte noch einmal einfach betonen, wo ist Angst in unserem Alltag, in unserem Leben? Wo ist Angst vielleicht der Grund, die Ursache, dass wir blockiert sind, dass eben das Leben nicht so gelingt, wie es gelingen könnte, weil die Angst lähmt. Und das ist ja schon etwas, was ich denke, Angst motiviert eben nicht, Angst lähmt.
Angst lähmt. Und es hilft ja nichts, ich komme immer wieder eben genau auf meine Angst vor diesem Phänomen zurück. Denn jetzt stell dir vor, Benedikt, geh zurück 200 Jahre. Da müsste doch die Angst noch wesentlich größer gewesen sein. Man konnte viel leichter an einer kleinen Grippe sterben. Man konnte viel leichter an einem Unfall sterben. Die Kriegswahrscheinlichkeit war größer. Das heißt, Gründe für Ängste und für Angst um das Leben, die hat es ja immer gegeben. Das gehört ja zum Leben, nicht nur zum Menschsein, auch zum Schicksal aller Lebewesen dazu, dass eben jederzeit was ganz schief gehen kann und dann ganz anders sein kann und man Wohlstand und alles relativ rasch verlieren kann. Der Unterschied zu heute, glaube ich, ist oft, dass einfach Geschäft gemacht wird mit der Angst, dass gespielt wird mit der Angst, dass die Angst benutzt wird für politische Machtgelüste etc. Denn sonst müsste man ja auch in politischen Slogans viel mehr dieses geh jetzt zurück in die Nachkriegszeit, Ärmel aufkrempeln und zupacken. Jetzt unter Anführungszeichen, ja, weil ich bin eh keine Ärmelaufkremperin, bin auch ein sensibles Wesen, das leicht mal Angst hat. Aber dieses Spiel mit den Urängsten der Menschen, das macht mir so viel Angst, weil ich sehe, das führt zu Unbarmherzigkeit, das führt zu Unsolidarität, das führt zum Ruf nach einem, der Ordnung schafft. Es ruft nach Autorität. Und das sehen wir ja in den Jugendstudien und in all den unterschiedlichen Studien, die gemacht werden, dass man sieht, wie tickt denn unsere Jugend heute. Und ich glaube, die vor allem männliche Jugend unter 30 wählt ja auch vorwiegend rechts.
Ja, das haben eben diese Wählerstromanalysen und auch die Motivation ergeben.
Schon gezeigt,
dass wirklich die unter 35-Jährigen tatsächlich in dem Fall von den Altersgruppen die meisten die FPÖ gewählt haben.
Ja. Und das macht mir Angst, das erschreckt mich, eben mit diesen Folgeerscheinungen. Und in den Jugendstudien kommt eben heraus, dass eine starke Entsolidarisierung bemerkbar ist, dass also junge Menschen sich eher in kleineren Blasen ihre individuelle Lebensweise da aufbauen, schon diese markigen Sprüche, auch wenn sie gegenüber Ausländern sind und man sagen kann, okay, nur gegen Ausländern, aber sie wirken sich auch, finde ich, auf die gesamte Seele aus. Ja, dieses unbarmherzige Denken.
Aber weißt du, wenn du Jugendstudie ansprichst, da wird ja ganz konkret auch abgefragt, was dir Angst macht oder was uns Angst macht, was junge Menschen Angst macht. Und da kommen eben viele, viele Aspekte zum Vorschein. Also da, und die sind sehr individuell und die sind auch sehr, sehr persönlich. Und da ist ein Stichwort eben Zukunftsangst. Also, dass ich beruflich, bildungsmäßig erfolgreich bin, dass ich etwas erreiche, dass meine Existenz abgesichert ist, dass meiner Familie gut geht. Oder dann eben großes Thema Klima, dass eine lebenswerte Welt eben keine Realität ist.
Ja, aber
das
sind schon wieder nur
dass
wenige.
Dass es bedroht ist. Naja, gerade unter jungen Menschen ist dieser Aspekt schon sehr bedeutend.
Ja, darum muss man immer reden von Klimalüge, damit es nicht zu viel an Bedeutung kriegt. Ja, das ist ja auch.
Das ist die Gegenentwicklung.
Ja,
damit
ist ja auch enervierend.
Ja. Eine Bedrohung unter Anführungszeichen kleinreden, dann brauchst du keine Angst haben. Ja?
Ja.
Das ist ja dann politisch ja auch wieder, das hast du ja vorher angesprochen, aber die Methode, dass man quasi, wie geht man gegen diese Ängste der Menschen vor, indem man sie abtut, aber das heißt ja nicht, dass man unbedingt Lösungen hat und deswegen Ängste entkräftet. Aber warum ich die Frage stelle, wovor haben wir Angst? Ich würde tatsächlich in diesem Irrationalen noch viel, viel subtiler gehen. Also wenn ich mich frage, wovor habe ich Angst, dann gibt es da natürlich Ängste in meiner persönlichen Lebenssituation, Lebensgestaltung, die ganz, ganz persönlich sind, die mich betreffen. Und deswegen haben sie eine große Bedeutung. Und ich glaube, das wird einfach unterschätzt. Ein kleines Kind, ein Schüler, ein Studierender oder eine Studierende, ein erwachsener Mensch oder ein älterer Mensch, es hat jeder tagtäglich gewisse Ängste. Mit denen geht er zu Bett und mit denen wacht er auf. Manchmal sind sie bewusster, manchmal sind sie weniger bewusster. Und dann gibt es da wissen wir, Angst kann krank machen. Vorher habe ich gesagt, Angst kann lähmen. Und ich sehe da diese Ängste, diese irrationalen, diese subtilen Ängste schon als ganz wesentlichen Kern. Okay, wie kann ich die Angst bewältigen? Wenn ich jetzt ein Naturell habe und ich überbewerte diese Angst nicht, dann lebe ich viel einfacher. Wenn ich die Angst nicht sehen möchte oder sie verdränge, vielleicht auch. Ja. Für mich persönlich ist, wenn ich jetzt meine persönlichen Ängste anschaue, was macht es, dass die mich nicht lähmen? Da ist für mich persönlich die Antwort, es ist ein gewisses Vertrauen. Also ich kann natürlich Zukunftsangst haben, aber ich habe gleichzeitig auch in Vertrauen ins Gute, ins Vertrauen, dass es gut wird.
Genau.
Und ich habe diese Erfahrung. Und ich glaube, dass uns diese Erfahrung des Vertrauens in das Gute, in das Mögliche, in das Positive in der Gesellschaft abhanden kommt und deswegen die Angst einfach immer mehr präsenter wird und klarer. Ich kann es jetzt nicht überblicken, ob wir heute von einer Angstgesellschaft sprechen können und die früher nicht war. Aber du hast vorher gesagt, wenn man zurückgeht, Eigentlich hätte man da viel mehr Gründe gehabt. Ich glaube, wir haben heute vielleicht viel mehr Methoden, die es uns bewusster machen.
Und wir haben viel mehr Angebot gegen die Angst. Also sozusagen das Geschäft mit der Angst. Ich kann mich erinnern, das habe ich vor 20 Jahren schon mit meinen 17-, 18-jährigen Schülerinnen debattiert. Ja, wir sind gegen alles versichert. Wir werden so ein bisschen in unserer Wohlstandsgesellschaft, jetzt tue ich ganz von oben drauf schauen, so ein wenig in diesen Glauben eingebettet, dass wir uns gegen alles absichern können, dass wir alles machen können, so diese Machbarkeitshybris, ja, und dann stirbt auf einmal doch einer an einer Krankheit und auf einmal passiert doch wieder jemandem etwas. Das heißt, es stürzt auch immer so ein Gebäude zusammen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es jetzt um die Maßnahmen auch geht, ich bin ja, oder ich oute mich, wiewohl starke Persönlichkeit, oute ich mich dennoch als eine sehr ängstliche Persönlichkeit. Und ich habe ein Leben lang mit der Angst zu tun und kämpfe mit mir. Na, kämpfen tue ich nicht, aber ich suche Möglichkeiten, mit meinen diffusen Ängsten umzugehen. Und wenn ich weiß, dass Angst, dass die schlechteste Schwingung, wenn ich es einmal so sagen darf, ist, die ich haben kann, weil am allerwenigsten werde ich gesund mit Angst, am allerwenigsten habe ich Erfolg mit Angst, am allerwenigsten fühle ich mich wohl mit Angst. Also das heißt, die Angst ist irgendwie das Schlimmste. Dann schaue ich, wo kriege ich Zuversicht her? Wo kriege ich das Vertrauen her? Und das sammle ich halt.
Aber auch, dass du natürlich anschaust, was sind das für Ängste und wo können die Ursache für diese Ängste sein?
Du hast ja jetzt diese diffuse Ursprungsangst, die der Mensch mit sich trägt, genommen, ja, erwähnt. Natürlich, also zum Anschauen kommen wir noch, ich sage zuerst noch, was mir so viel geholfen hat, wenn eine kleine Wurzel, also ein Trieb, ein grüner, junger Trieb in der Lage ist, eine Asphaltdecke aufzubrechen, bei dem Gehsteig zum Beispiel, und herauszukommen, dann zeigt das für mich auch gleichzeitig diese Kraft, die das Leben hat. Ja? Also es gibt nicht nur das, was uns zum Sterben bringt, das, was uns unterdrückt, was uns Schmerzen macht und eben diese Angst vor dem Leben, sondern es gibt auch auf der anderen Seite diese unbändige Kraft, die das Leben auch hat. Und ich habe jeden Tag die Wahl, mich an den Tisch zu setzen mit meiner Angst oder mich an den Tisch zu setzen mit meiner Zuversicht. Also das ist einmal eine, jetzt sage ich mal, was ich mit mir so gelernt habe. Oder ich kann mir die Musik auflegen oder die Musik. Und es gibt Musik, wo ich mich im Leid baden kann, weil ich das gerne mal möchte. Ja? Und ich kenne Musik, die mich aufrichtet, die mich dann mutig werden lässt.
Ja, aber da hast du schon Rezepte, wie du mit deiner persönlichen Angst umgehst.
Nur ich mit mir.
Und wo dir dieses Bild mit dieser Knospe oder diesem Halm, die den Asphalt durchbricht, für dich ein Symbol ist.
Ja.
Aber ich glaube, dass Menschen, die in ihrer Angst allein gelassen haben oder diese Erfahrungen nicht haben, da wirklich ein Riesenproblem haben, mit dem Leben zurechtzukommen. Und
da muss man es dann ansprechen,
das
ist ja dein Thema.
Und das nimmt ja eigentlich zu. Also früher hat man ja gesagt, okay, Angst, die krank macht und Angst gibt's. Und wenn Angst krank macht, dann macht man Therapie und in der Therapie oder oder auch in der Medizin, wird diese Angst bekämpft. Was wir jetzt in der gesellschaftlichen Entwicklung sehen, ist, dass psychische Krankheiten stark zunehmen. Man merkt es auch am Arbeitsplatz. Arbeit macht krank. Ich würde auch sagen, Schule macht viel mehr krank.
Ja.
Das heißt, wir sehen diese Phänomene, also in der Arbeitswelt mit den Fehlstunden, Krankenständen, dass das enorm zunimmt.
Ja.
Was steckt dahinter? Und das ist eben, davon gehe ich eben aus, es ist letztendlich auch die Angst, weil die Angst, die dann krank macht. Deswegen rührt mich das so. Und ich glaube, wir sind schon sehr stark überfordert, weil es kein Generalrezept gibt. Es gibt kein Rezept, wie man mit der Angst umgeht. Ich glaube, und da sind wir auch beim Lernen, das ist auch ein Punkt, es zu lernen, die Erfahrung zu haben und zu lernen. Und wenn ein kleines Kind Angst hat, du bist Großmutter, wenn ein kleines Kind am Abend Angst vor der Dunkelheit hat beim Einschlafen oder vielleicht in seinem Kopf irgendetwas ist, was ihm Angst macht, wie geht man damit um? Du erklärst, dass da jetzt keine dunklen Wesen sind. Oder
naja.
Das ist auch irrational.
Ja, ja, also ich habe an 5 Kindern, ja, meinen 5 Enkelkindern, gemerkt, wie die Angst erst entsteht. Ja, es hat ein Kind keine Angst vor der Dunkelheit, Benedikt. Jetzt rede ich mal aus meiner Erfahrung.
Ja.
Die kommt dann, wenn es allein gelassen ist.
Mhm.
Ja, wenn es allein gelassen ist und es ist finster, dann kommt die Angst. Aber die Angst vor der Dunkelheit per se, die gibt es nicht. Ein Kind lacht in die Welt.
Mhm.
Aber natürlich lernt es dann mit jedem Jahr mehr und mehr und mehr, ja, dass es auch Schmerzen gibt in dieser Welt. Und ich denke mir, was ist jetzt so, was ist das Gegenteil? Was kann man, wenn man jetzt erlebt, was kann man dagegen tun? Natürlich kann ich mit mir selbst was tun, das haben wir schon irgendwie gesagt. Aber wenn wir jetzt doch unter
Wenn
Lernen.
Ich nicht gelernt habe, was ich tun kann, dann kann ich mir selbst oft nicht
helfen. Ja, für mich was gelernt, aber wo kann ich was lernen? Und da würde ich natürlich auch erwarten, dass ich von pädagogischen Menschen, die um mich herum sind, von den Eltern angefangen, eben dann auch Schule ist ja unser Thema, dass ich da was lernen kann. Und Angst ist ja immer, kommt ja vom Wort eng. Ja, also es ist auf jeden Fall klar, dass die große Weite nicht in der Angst zu Hause ist, sondern Angst ist immer Enge, ist immer Verengung. Und das Gegenteil wäre natürlich dann die Erweiterung, was alles gehört zu unserem Leben dazu. Und da gehört eben als Gegenpol in erster Linie auch die Freude. Wie kann ich ein Kind dabei fördern, zu entdecken, woran es Freude hat.
Mhm.
Und das ist auch das Thema in der Schule. Wie kann ich so als Lehrerin agieren, dass meine Kinder nicht in erster Linie drauf kommen, wovor sie Angst haben, weil da kann ja dann wieder eine schlechte Note entstehen, ja? Über Angst haben wir ja schon einmal einen ganzen Podcast gemacht, sondern wie kann ich solche Aufgaben geben, dass das Kind etwas findet, woran es Freude hat. Freude. Und weißt du, das wäre auch ein ganzes Podcast-Thema, wenn wir schon der Angst einen ganzen Podcast widmen, müssten wir auch der Freude einen. Der Loch.
Yeah.
Müssten wir auch der Freude
einen.
Ich habe nichts dagegen.
Aber weißt du, ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl.
Warum?
Weil ich mich jetzt gerade von dir nicht verstanden fühle. Nein,
aha.
Das sage ich jetzt.
Ja, ja.
Aber ich war es jetzt überspitzt gesagt. Nein, ich habe mich deswegen gerade nicht unwohl gefühlt. Das ist alles richtig, was du gesagt hast. Also kann
Nein,
ich,
nein,
komme ich
sag's
alles
ruhig.
mit. Aber es war, es ist mir trotzdem von meinem Denken her ein bisschen zu einfach, wenn ich sage, da ist diese Urangst, da ist die Angst, die sich in vielen zeigt.
Ja.
Und ja, da muss ich Freude haben. Das,
Ach
das
so, ja, wir haben den Zwischenschritt nicht.
ja, und da, und das,
Ja,
das,
das ist
und da,
klar.
damit habe ich einfach ein Problem.
Ja,
Natürlich
sicher.
ist die Freude, aber ich, mein Anspruch, und da sind wir ja uns ja auch einig,
Ja,
ist,
ja, ja.
aber das macht es eben so schwierig, mit Angst umzugehen. Mit Angst, egal wo wir jetzt beschreiben, wo sie uns begegnet, wo wir sie haben, wo eben, wie gesagt, das Irrationale. Aber der erste Ansatz muss natürlich auch sein, diese Angst einmal anzuschauen, versuchen sie zu benennen, wo es denn möglich ist, und sie letztendlich auch anzunehmen. Also, dass man Angst jetzt einfach auslöschen kann, geht ja nicht, weil Angst ist etwas, was ein Lebensprinzip, was ein Lebensphänomen ist, ja. Also in der Philosophie redet man sogar von einem Freiheitsphänomen, ja. Also das gehört einfach zur Freiheit des Menschen dazu.
Ja, klar.
Und das ist ein Teil. Aber ich glaube, dass wir nicht lernen oder nicht ausreichend lernen, die Ängste, ob es jetzt Urängste sind oder soziale Ängste, anzuschauen, darüber zu sprechen, sie bewusst zu machen,
Ja.
um sie annehmen zu können und auch um damit umgehen zu lernen. Und das vermisse ich.
Ja, klar.
Und du hast ganz, entschuldige, du hast
Ja.
ganz vorher, und das fand ich eben bezeichnend, hast du aufgezählt, wie unsere Gesellschaft tickt und wie man versucht, diese Ängste zu verdrängen, und das macht man halt das und das und das, damit man letztendlich diese Angst oder diese Ängste nicht anschauen muss. Und das ist ja Verdrängung. Also ich glaube, dass man Angst natürlich jetzt nicht wegmachen kann. Angst ist ein Teil von uns. Unser Leben besteht aus Angst. Es ist auch vollkommen logisch. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was morgen ist und morgen sein kann. Wir glauben es zu wissen. Und wir leben auch in der Illusion. Aber letztendlich wissen wir es natürlich nicht. Angst hat so viel mit Kontrollverlust zu tun. Also es geht wirklich um die Existenz. Und ich, also mein Anspruch ist, oder meine Überlegung, wir lernen zu wenig, diese Angst anzuschauen, Angst bewusst zu
Genau.
machen, Angst anzunehmen, um mit Angst umgehen zu können.
Genau. Und das habe ich eigentlich auch gemeint. Also, wenn ich von Freude spreche, dann spreche ich nicht von einem Verdrängungsmuster. Im Gegenteil, ich werfe dieser Gesellschaft ja diese Verdrängungsmuster vor, sondern natürlich braucht sie im Zwischenschritt das Annehmen des Lebens in seiner Ganzheit. Aber es ist eben eine Ganzheit. Das Leben hat auf der einen, wenn man es jetzt als Koordinate sieht, die pure Angst, weil man weiß, dass es endet und dass so viel passieren kann. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch die pure Freude, dass das alles, was das Leben auch an Wunderbarem hat. So, und wie kann man jetzt mit dem, was einen quält, wie kann man mit denen umgehen lernen? Und das ist in der Tat, finde ich, einer der schwierigsten Lernprozesse, weil wir jetzt schon beim Leben lernen eben sind, einer der schwierigsten Lernprozesse in unserem Leben. Es gibt ja diese Wörter alle, der Angst ins Auge schauen, den Stier bei den Hörnern packen.
Ja, das würde ich
Ja,
eher mit
das
Mut
nimmt
verbinden,
man auch
aber
anders. Aber
wirklich so die Angst ins Auge zu blicken,
ja, und das ist
was immer das
schwierig.
heißt. Ja.
Naja, aber zum Beispiel, ich habe da einige therapeutische Sätze erlebt oder erleben dürfen. Zum Beispiel, nicht im Sinn von Lernen in der Schule, sondern Lernen für mich. Geht in der Schule auch. Wo siehst du denn, schreib auf oder erzähle, was ist der Worst Case? Zum Beispiel. Dann ist gleich weniger schlimm. Also wenn man beginnt, wovor hat man eigentlich so Angst und man setzt sich damit auseinander und sagt, was ist eigentlich das Schlimmste, das passiert und was ist dann?
Oder eben die verschiedenen Optionen. Aber das
Ja.
ist ja ein Ansatz, um diese Irrationalität etwas aufzulösen,
Genau.
um es greifbarer zu machen, um es
Das
nachvollziehbarer
ist
zu
ein
machen,
Schritt,
um es
ja.
zu benennen.
Benennen ist ein Schritt, sich bewusst zu machen, zu benennen ist ein Schritt. Der schwierigere Schritt ist dann wahrscheinlich anzunehmen, was du gesagt hast,
Ja.
annehmen zu lernen dessen, was ist.
Aber das Annehmen klingt ja auch schon wieder so, das Annehmen als passive Haltung. Ich kann eh nichts
Ja.
machen und ich muss annehmen, Schicksal, das ist mein Schicksal, ich kann es eh nicht ändern.
Nein, nein.
Mir geht's schlecht
Aber
und
das
ich
tust
habe
du jetzt da.
Ängste.
Nein,
Nein, ich
nein,
tue es
nein.
jetzt überzeichnen.
Ja.
Habe ich dir ja
Annehmen
nicht.
heißt nicht Wurstigkeit.
Ja, aber ich tue es überzeichnen, um es bewusst zu machen, was es
Ja.
bedeutet. Aber ich spüre das in der Gesellschaft so, dass das damit verbunden ist, dass man eine Aversion gegen das Annehmen hat, weil das einfach sich dem Unterwerfen bedeutet, und keine Handlungsoption ist.
Ja, du siehst es eh, ich habe Menschen um mich, die lesen keine Zeitung mehr, schauen nicht mehr Fernsehen, tun sich mit nichts mehr beschäftigen, außer mit den Büchern, in denen sie die schönen Sätze lesen, um sich selbst irgendwie in eine höhere Schwingung zu versetzen, nehme ich jetzt einmal leicht süffisant in den Mund. Das ist nicht annehmen, ja, also. Das ist eins.
Annehmen ist auch nicht zu sagen, es hat eh keinen Sinn und ich kann
Na.
eh nichts ändern
Na.
und es ist eh alles schon so verfahren. Aber und annehmen ist ja auch nicht, dass man sagt, es ist so schlimm, dass schlimmer gar nicht mehr werden kann.
Genau. Genau.
Also was
Also.
ist das? Was ist für dich das Annehmen?
Annehmen ist, dass ich die Dinge, wie heißt denn dieser schöne Spruch? Denn die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und den Mut, die zu lassen, die ich eh nicht ändern kann. Ja? Also, und die Gelassenheit, glaube ich, heißt es, die Dinge zu nehmen, die ich nicht ändern kann. Und ich kann nicht zum Beispiel Herrn Kickl nehmen und wegstellen aus der Politik oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, es macht mir.
Ich hätte jetzt provokativ gesagt, wenn die Lösung aller
Ja,
Probleme wäre, dann wäre es ja auch schon wieder
dann
einfach.
war es schon wieder zu einfach. Ja, nein, nein. Ich meine, annehmen heißt für mich die klare, möglichst klare Sicht auf die Dinge, so wie sie sind, und zu wissen, wie positioniere ich mich, wo ist dann da meine Haltung, die ich einnehmen kann und einnehmen muss nach meinem inneren Streben.
Ja, das klingt wunderbar. Ich tue jetzt wirklich ein bisschen provozieren.
Ja.
Es klingt wunderbar und es klingt aus einer Lebenserfahrung. Und ich glaube, die Lebenserfahrung macht es auch ein bisschen leichter, weil man
Naja.
vielleicht bei gewissen Dingen, aber ich versetze mich in junge Menschen, die diese Erfahrung nicht haben, wo das Bedrohliche, wo das Angstmachende neu ist. weil neue Herausforderungen sind, die ich nicht kenne und weil es einfach so komplexe Multi-Herausforderungen und Multi-Ängste sind.
Ja,
und
das ist, ja.
Und da sind so viele Erwartungen und mit den Erwartungen so viele Ängste, die sich da breit machen. Ich würde schon tatsächlich sagen, dass wir in einer Angstgesellschaft leben, dass Angst in der Lebensrealität von jedem Menschen zunimmt, das Bewusstsein, und dass die dass Ängste, weil sie so irrational sind, weil man sie nicht mehr zuordnen und in den Griff bekommen kann, dadurch mehr Macht bekommen. Und wenn ich natürlich in einer Lebensrealität, in einer Welt lebe, wo alles im Umbruch ist, wo auch außen so viel passiert, das Angst macht, dann spiegelt sich das natürlich bis in den kleinsten Teil, bis in meine ganz persönliche Lebensrealität so, dass meine individuellen persönlichen Ängste mir damit eigentlich nur verstärkt werden.
Ja, aber Benedikt, ich muss jetzt da die irgendwie da runterholen, weil das ist jetzt schon zum dritten Mal postulierst du schon dieses furchtbare Ja. Ja, es ist so und ich gebe dir recht und die Gesellschaft ist eine Angstgesellschaft und ich weiß nicht, was willst du dann irgendwie, ich weiß nicht, was du jetzt mit dem erreichen möchtest.
Weil dass ich das so bewusst und so betone.
Ja, weil das ist so und ich versuche schon die ganze Zeit, wie kann man irgendwie auch herausfinden aus dem, es geht doch darum, ob man sich jetzt als Individuum da hineinfallen lässt oder nicht. Und wenn ich an die jungen Leute denke, natürlich, es kommt ja auch in den Studien heraus, was absolut an erster Stelle steht im Leben von, das waren 15- bis 18-Jährige, ist Stabilität und Sicherheit. Mhm. Diese zwei Wörter, ne, dann weißt du, dann hast du ja vollkommen recht, was da dahinter steht. Mhm. Aber das wollen sie. Ja. Und was suchen sie dann? Was tun sie? Das haben wir ja schon aufgezeigt. Sie verdrängen oder sie schießen sich hinein in einen Aktionswahn vom Fortgehen und von mir aus auch Konsum von Dingen, die nicht gesund sind.
Genau.
Und solche.
Alles Verdrängungsmechanismen.
Das schnelle Leben. Aber ich sehe dann auch die ganze Zeit von mir das Stichwort Pädagogik der Ermutigung.
Ja.
Wie geht man mit verängstigten Kindern um? Ja? Es müsste, diese Forderung stelle ich jetzt so einfach unvermittelt in den Raum, es musste ein für alle Mal Schluss sein mit jeder Pädagogik, die Angst macht. Mhm. Und da müsste sich viel ändern. Sag ich einmal so.
Absolut, ich bin vollkommen bei dir. Und wenn du jetzt sagst, der Pädagogik oder wie kann man gegen die Angst oder helfen, dass man weniger Angst hat oder die Angst auffangen, völlig richtig, ich bin bei dir. Das ist diese positive Sicht, die vermittelt werden muss. Warum ich so an dem klebe, gebe ich zu. und das ist für mich auch natürlich das Suchen nach Antworten, die für mich noch nicht so klar sind. Eine meiner Antworten wäre, darüber zu reden, es anzusprechen, um das gegenseitige Verstehen.
Ja,
absolut, das implizierst du, aber ich wollte es einfach noch klarer aussprechen. Das ist mir klar und bewusst, dass das in deiner Methode, in deiner Überlegung, wie man es aufgreift, ist. Ich suche nur nach den Möglichkeiten, nach den Methoden, können gleich auch noch mal über die Schule reden.
Nein, ich sehe sie als Mensch-Mensch-Geschichte.
Auch im Zwischenmenschlichen, es ist das Sprechen darüber. Also ich sehe schon in der Lebensbewältigung eine Notwendigkeit, über Gefühle zu reden, über die Ängste zu reden. Und ich glaube, dass deswegen diese Ängste so groß werden, weil wir verlernt haben oder vielleicht auch es nie wirklich hatten, aber halt dann lernen müssen, es auszusprechen, es zu benennen, es zu teilen. Und, ja, und darin sehe ich eigentlich die Lösungsansätze, dass dieses Irrationale, auch diese subjektive Angst, also es gibt zum Beispiel, das merke ich bei vielen Gesprächen, da ich habe Angst, über meine Gefühle zu reden. Auch das gibt's. Ich hab Angst, über meine Angst zu reden.
Naja, weil ich es nicht kann. Ja,
ja weil ich es entweder nicht kann, weil ich es nicht gelernt habe, ja, oder weil halt da schon wieder Ängste sind. Und ich glaube, da ist für mich persönlich einfach der Ansatz, da wirklich das Augenmerk hin zu richten.
Ja, jetzt rede ich immer wieder von der Schule, weil ich ja weiß, hier ist sozusagen das Lernen, das Leben lernen auch irgendwie zu Hause. Mhm. Aber ich sehe natürlich jetzt von der Ursache her genau das, was du gesagt hast, ist wichtig. Und das müsste eben von Geburt an passieren. Mhm. Und wenn ich denke, ich bin eine 70er-Jahre-Mutter sozusagen, mhm, eine Mutter, wie sie damals in den Alternativkreisen, ja, dem Kind zuhören und mit dem Kind sprechen, brauchst du eh keine Angst haben, ist ja kein therapeutischer Satz. Ja? Mhm. Ich kann nicht sagen, sei doch mal spontan. Ja, entweder, das geht so nicht.
Ich wollte vorher auch widersprechen, also ich glaube schon, dass es vollkommen natürlich ist, dass man in der Dunkelheit Angst hat. Und auch wenn es damit verbunden ist, der Kontrollverlust oder die Verlustängste. Ja, also, aber das hat auch was mit Lernen zu tun. Ja,
aber das Wichtige ist, wenn man dann jemanden hat, und ich habe es zuerst nicht gesagt, weil das hört sich so wie ein heilig und priesterlich an. Seien wir einander wieder offene Ohren und Gesprächspartner, die einander zuhören. So,
ne? Das ist einfach Empathische notwendig. Auch. Das Empathische und das Verstehen.
Ja, und das haben wir verlernt.
Wenn du eben das Beispiel Schule. Also ich denke dran, Volksschule, eine Nichte von mir, die hat unglaubliche Versagensängste gehabt. Aus Perfektionismus. Also die einfach total motiviert, wohlbehütet und total motiviert war und auch ein kluges Kind war oder ist, aber halt totale Versagensängste gehabt hat. Und das hat zu einer Blockade, wie dann in der Volksschule, in der dritten Klasse, die Schularbeiten anstanden, weil das Kind vorher schon bei Tests und Diktaten schon, ist die Welt schon zusammengebrochen und das Kind nicht mehr schlafen konnte, weil solche Ängste da waren, ob das Diktat dann gut gehen wird und so weiter und so fort. Und dadurch kommt ja, das weiß doch die Pädagogin, kommen auch die Blockaden und so weiter. Und die Lehrerin hat dann gesagt zu der Mutter, also ja, das sehe ich ganz dramatisch mit den Schularbeiten. Das wird nichts werden. Das wird sie nicht schaffen. Und es ging natürlich auch die Überlegung, vielleicht ins Gymnasium zu gehen. Und da war auch dann dran geknüpft, nein, das wird nichts.
Warum? Sie wird es nicht schaffen, weil sie zu sensibel ist.
Weil sie so viele Ängste hat. Sie wird es vielleicht kognitiv, intellektuell schaffen, aber weil eben da so viele Ängste sind und diese Versagensängste, das ist. Und das hat sich weitergezogen, also das war in der dritten Klasse und das war total, und wir wissen ja, die Planung für die Bildungswege der Kinder beginnen ja schon früh. Jedenfalls war dann und muss heute noch darüber schmunzeln, weil das war so prägend, dass dann bei der Anmeldung für die Zeit nach der Volksschule beide Optionen, also Mittelschule und Gymnasium, aber vor allem ein Platz in der Mittelschule, weil ja da sich das so nachgezogen hat. Na gut, es kam dann die vierte Klasse, es kam ein Lehrerinnenwechsel und plötzlich war die Welt ganz anders.
Ja, sorry, ja.
Und plötzlich, die Versagensängste hat es immer noch gegeben, aber es ist ein anderer Umgang, es ist ein anderes Auffangen passiert und das Mädchen hat das gut gemacht und ist heute schon eine junge Erwachsene und hat auch das Gymnasium dann gut gemacht. Aber ja, ich denke wirklich an diesen Moment der Verzweiflung, ich habe das hautnah miterlebt, wie da Ängste, diese Versagensängste und alles, was vielleicht noch irrational dran geknüpft war, eine Blockade erzeugt haben, die einen Bildungsweg, einen Lebensweg wesentlich blockiert hätten können.
Naja, und viele haben es auch. Ja. Es
und das gibt passiert.
Ja, ganz viele.
Hier ist es also gut ausgegangen.
Alleine
sozusagen.
Ich könnte mehrere Beispiele erzählen, wo Menschen tatsächlich, ich meine, das sind als so diese, wir sind heute auf einem sehr negativen Trip, wo LehrerInnen...
Entschuldige, ich muss das unterbrechen. Du empfindest einen negativen Trip?
Schon. Wir setzen uns jetzt schon eine Stunde lang fast auseinander mit Ängsten und haben noch viel zu wenig Ideen gesagt, wie man herausfinden könnte.
Ja, ne? Aber das ist das Suchen. Aber weißt du, mir machen Ängste keine Angst.
Ah, mir schon.
Ja.
Ja, aber schau doch, was siehst du denn in der Politik? Dieses Geschäft mit der Angst, dieses Hochhalten der Angst, dieses Geifern der Leute in der U-Bahn, wenn sie schimpfen auf alles, da steckt ja nur die eigene Angst dahinter. Ja. Und das hat man ihnen eingeredet, auch von der FPÖ her, ja, die sich selbst als die Armen sehen und alle anderen nehmen ihnen alles weg.
Also weißt du, Angst würde es mir machen, wenn es keine Lösungen gäbe. Aber
ja, aber die sind in weiter Ferne. Wo siehst du die?
Die sind leider in weiter Ferne und das ist mühsam, weil der Lernprozess auch sehr mühsam ist. Aber ich habe deswegen macht mir das keine Angst in dem Sinn, weil ich da Hoffnung sehe. Aber
was für eine Hoffnung siehst du da?
Ich sehe die Hoffnung, dass man tatsächlich es lernen kann, damit umzugehen, dass man es vermitteln kann, dass man Verständnis, also ich sehe die Option der Möglichkeit und das macht mir schon Hoffnung.
Naja, aber
weil, und für mich wäre das, wenn ich jetzt Angst hätte, dann würde mich ja Angst schon blockieren. Dann wird Angst macht ja auch oft hoffnungslos und das würde für mich dann nicht passen.
Ja, also ich kenne diese Phasen der Hoffnungslosigkeit schon. Denn
die kenne ich auch.
Allein,
ja.
Ich war ja immer eine Engagierte, die immer die Welt besser machen wollte auch. Mhm. Ja? Und seit wie vielen Jahren haben wir politische Bildung? Seit wie vielen Jahren wollen wir Demokratiefähigkeit erweitern? Seit wie vielen Jahren haben wir der ganzheitliche Bildungserlass ist von 1971, wo man den Menschen als Ganzes betrachten möchte und mit ihm auch mit den jungen Menschen auch sprechen, ihre Gefühlslage einbauen, ernst nehmen und so weiter und so weiter. Und es geht aber immer mehr bergab. Und wenn ich sehe, wie die Eltern statt mit ihrem Kind immer mit dem Handy sprechen,
Einspruch, ich weiß nicht, also ich würde es jetzt nicht so negativ sehen, dass nur bergab geht. Also es sind auch die Herausforderungen größer geworden, deswegen würde ich das eher so erklären, aber ich würde nicht sagen, dass es immer schlechter wird.
Ja, sagen wir es so, mit einem Teil wird es immer schlechter. Natürlich gibt es auch gleichzeitig, und das ist das Schöne an der Polarität dieses Lebens hier, dass mit den Ängsten ja auch auf der anderen Seite die Zuversicht steckt. Mhm. Ja, also ich glaube an die Polarität, ja, und ich glaube, je stärker die Angst wird, umso stärker wird auf der anderen Seite auch die Kraft, die herauszufinden aus der Angst und das ja ins Positive zu gehen. Das glaube ich schon. Aber wir sagen eben, es müsste so weit kommen, dass man das besser in der Schule wahrnimmt. Mhm. Ich warte vergeblich und wenn ich mir vorstelle, wir kriegen einen FPÖ-Bildungsminister, der wieder zurück will zur Angst. Ja, dann müssen wir es wieder feststrafen können mit Noten und also wieder der starke Zugriff der Lehrerin und des Lehrers, das wünschen die sich ja von ganzem Herzen.
Oh, du beschreibst jetzt gerade ein Riesenmonster.
Nein, es wird ja nicht so werden.
Es hoffentlich nicht. Aber ganz berechtigt deine Frage vorher, wo sind die Lösungsansätze? Wo ist das Lernpotenzial,
ja,
mit dem umzugehen, um eben keine Angst oder weniger Angst zu haben? Ja? Also für mich, und das trifft sowohl auf das politische und die gesellschaftliche Situation, sowohl auch auf das Individuelle als auch in der Schule zu, ich denke, für mich ist der Anspruch, es anzusprechen und darüber zu reden. Und das merkst du ja, also wie du vorher beschrieben hast, seit den 70er Jahren gibt es da Ansätze und es ist aus deiner Sicht der Ungeduld, der berechtigten Ungeduld, ja, wenig oder nichts passiert. Und die ganzen Unterrichtsprinzipien, wir haben oft hier auch schon im Podcast gesprochen, was eigentlich alles an Prinzipien, an Konzepten auf dem Tisch liegt und die Umsetzung passiert nicht. Also ich würde fast provokativ sagen, da ist auch eine Angst vor der Umsetzung. Aber und beim Reden ist ja genauso. Also brauche jetzt gar keinen FPÖ-Bildungsminister. Mir reicht es auch, wenn der gegenwärtige Bildungsminister alles schön redet, ja, und in der Bildungspolitik alles schön geredet wird, weil das, ja, schon wieder eine Verdrängung ist.
Ja.
Und mein Anspruch ist, und das soll, das darf nicht losgelöst sein, das Anschauen, das drüber sprechen, sondern, ja, das muss verbunden sein mit Handlungsoptionen, mit einer Perspektive, wie ich damit umgehe. Und deswegen habe ich mich da so verbissen und es immer wieder angesprochen, weil mir das einfach zu wenig passiert. Also was meine ich konkret? Ich meine konkret, dass man das ernst nehmen, dass ich es einmal klar auch sage, wir haben Ängste und die Ängste sind berechtigt. Wir verstehen die Ängste und die Menschen haben Ängste und ich versuche in Empathie, dem anderen Menschen auch ernst zu nehmen in seiner Angst, ob es jetzt ein Kind ist, eine Schülerin, ein Studierender oder ein Erwachsener, auch zu hören, was die Ängste sind. Also dieses Lernen, auch es auszusprechen. Und wenn ich das Beispiel vorher genannt habe und eben in der Schule passiert es ja, weil da ist ja sozusagen auch die Aufgabe in dem Begleiten, ja, in dem Lern- und orientierten Lernen, auch zu sehen, wo sind vielleicht da die Hindernisse und es anzusprechen, empathisch. Man wird nicht alles lösen können, weil man kann natürlich nicht die Wurzel lösen, aber Methoden zu vermitteln, ein Verständnis zu vermitteln, dass man damit umgehen kann. Denn wenn wir sagen, Angst ist präsent in unserem Leben, gehört zu unserem Leben, dann brauchen wir auch die Handlungsoptionen, die müssen wir halt auch lernen. Wie gehe ich damit um? Ja. Wie lebe ich trotz der Angst?
Ja, Benedikt. Und
ist dir noch das immer zu abstrakt?
Nein, Also,
das könnte man ja vorwerfen, das ist zu allgemein und zu abstrakt.
Mir ist jetzt mein Widerstand, den ich bei diesem Thema gegen dich, Benedikt, habe, ja, ist der für sei.
Ich bin, ja gut, ich bin gespannt.
Der ist mir jetzt klarer geworden. Weil ich dir 1:1 zustimme, dass es darum geht, wie gesagt, der Angst ins Auge zu schauen, zu lernen, auch auszusprechen, was ausgesprochen werden muss, ans Licht zu holen, was ans Licht gebracht werden
zuzulassen,
muss.
Zuzulassen, was mir Angst
zuzulassen.
Macht.
Zuzulassen, genau. Der Widerstand kommt daher, dass ich sagen möchte, Benedikt, aber wer kann's denn?
Ja, ja.
Das ist, genau da ist mein Widerstand, weil es gleichzeitig, wenn man so eine Pädagogik machen möchte, weil das nicht eine Frage ist nur des Lernens von Methoden, sondern weil das eine Frage ist des eigenen Wertesystems, der Haltungen, die wir einnehmen, der Einstellungen zum Leben, die wir haben, weil eine Lehrerin kann noch so schöne Methoden anwenden, wenn sie selber mit dem Wissen lebt, das Leben ist nichts anderes als schwierig. Wir müssen das Kreuz auf uns nehmen und müssen es aushalten. Ja? Wie soll sie mit diesen Ängsten, die in ihr sind, oder dann, also es hilft nichts, wir kommen zum alten Lied zurück, das wir schon gesungen haben, seit wir mit dem Podcast begonnen haben.
So viel haben wir gar nicht gesungen, kann man jetzt nicht erinnern.
Nein, es braucht die Selbstreflexion, ich will sogar so weit gehen, Selbsttherapie zu sagen, von erwachsenen Menschen, von Lehrenden, eigentlich auch von Eltern.
Ja. Aber du verstehst jetzt, warum ich so beharrt habe auf dieser Basis. Weil
jetzt habe ich immer schon verstanden.
Ja, aber meine Sorge dabei ist einfach die, wir sind zu kosmetisch an der Oberfläche.
Da geht's nicht.
Und schauen nicht, was im Grund ist. Und, und das wissen wir ja auch in der Pädagogik. Wenn das Beet nicht passt, wenn das vergiftet ist, dann ist kein guter Ort zum Lernen. Und das spüre ich sowohl in unserer Gesellschaft als in unseren ganzen Facetten bis hin ins Private, dass da eine Verbitterung passiert, eine Hoffnungslosigkeit, eine Aussichtslosigkeit, die dann keine Motivation, keine Freude zulässt. Und wenn, dann ist sie künstlich. Und daran gilt es zu arbeiten und das auszusprechen und anzunehmen. Und vielleicht kann man auch gar nicht alles lösen, weil, wie gesagt, man wird die Angst als Urform nie wegbekommen.
Ah, die haben wir immer gehabt, seit es Menschen gibt.
Das Lernen, damit umzugehen, auch mit der Ungenügsamkeit.
Ja. Und wer hat das früher gemacht? Das haben die Religionen gemacht. Ja, die haben natürlich nicht mehr die Kraft, die sie früher hatten, aber es war Aufgabe der Religionen, Mensch, du wirst Staub zerfallen, aber dann wirst du aufsteigen mit deiner Seele und ein intensives Leben weiterhaben.
Jetzt triggerst du mich gerade.
Ja, ja. Ich sage nur was anderes dazu. Ob ich da nicht in deinem... ich sage gleichzeitig dazu, das ist mir zuerst schon eingefallen, dass jede Religion, nämlich ich denke an die verschiedensten Religionen, alle irgendwo im Zentrum haben, Mensch, erkenne dich selbst.
Ja.
Wo wieder das drinnen ist, was du dir wünschst. Darum wollte ich das jetzt noch dazu sagen. Ne? Wir müssen uns erkennen, wer sind wir, was sind wir, was wollen wir hier, wozu sind wir da, was will ich wirklich, 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 also vielleicht in meiner Seele, die Menschen nennen das unterschiedlich, in meinem Sein, in dem, was ich spüre, wenn ich von mir aus nicht ganz im Realen bin, wenn ich irgendwo in der Musik bin oder so. Was bin ich? Wer bin ich? Und was will ich hier? Und das bräuchten wir halt wieder Und ich sehe das so, das bringt uns in die Dunkelheit, wenn wir das nicht haben.
Ich muss den Exkurs trotzdem machen, weil... Nein, aber es ist unterstützend zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich habe mir in letzter Zeit damit etwas beschäftigt, mit dem Vergleich auch Christentum und Buddhismus.
Ja,
wenn es um Lebensgestaltung geht, um Dasein, beim Buddhismus bringt man es ja wir aus unserer westlichen Sicht ja noch klarer auf den Punkt, die Vertröstung, ja, das Nirvana als das beste Ziel, also es ist immer eigentlich die Botschaft ist, da gibt es eine bessere Welt. Und das gibt es im Christentum ja im Prinzip auch. Also das heißt, der Mensch in seiner, alles ist Leid, im Buddhismus redet man ja, alles ist Leid und man muss sich sozusagen aus dem Leid befreien und durch die Erleuchtung.
Es gibt immerhin 8 Wege zur Seligkeit.
Richtig, ja. Und da ist sozusagen eine Jenseitsvertröstung. Das kann man Religionen sehr unterstellen. Und du sagst es eben gerade, im Buddhismus gibt es diese 8 Wege. Und da wäre einfach meine These, diese Jenseitsvertröstung, die funktioniert ja nur, wenn genau das passiert, was du jetzt gerade vor wenigen Minuten gesagt hast, indem ich das Leben annehme, indem ich das Leben bewältige und lebe. Ja. Und diese Jenseitsvertröstung funktioniert nämlich nicht, weil ich kann nicht da sitzen und warten auf das Jenseits, sondern es ist dieser Weg. Und es ist die Auseinandersetzung damit. Und es ist im Buddhismus ganz klar auch das Annehmen des Leidens, also auch der Angst, die Auseinandersetzung mit der Angst, die mich quasi auch zum Ziel führt.
Und die Gelassenheit.
Ja, also es hängt alles damit zusammen, aber es ist letztendlich Lernen, es ist ein Lebensprozess des Lernens, um damit umzugehen, sich damit auseinanderzusetzen und zum Besseren zu kommen, ob man jetzt an Jenseits glaubt oder nicht. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe schon dieses Vertrauen, dass alles besser sein kann und werden kann, weil ich an den Prozess des Lernens glaube. Aber man sieht ja auch, wie wir in der letzten Stunde herumgesucht haben und uns beide schon nicht so einig waren, wie benennen wir, okay, das Benennen geht vielleicht noch, aber wie gehen wir mit dieser Angst um? Und das ist eben der Punkt, ja, weil es, bin wieder bei dem Wort, so irrational ist, deswegen ist es so schwer fassbar, es ist teilweise sehr individuell, aber dieses Lernen, versuchen, das Lernen und letztendlich auch das, du hast das gesagt, PädagogInnen, die auch vermitteln sollen, wie man lernt, also auch das zu lernen.
Und die Angst rausnehmen.
Ja. Und da sehe ich Hoffnung.
Ja, ich nicht so viel, aber... Naja, aber schon, es kann nur die Zukunft sein, aber mit dem Thema werden wir uns ja ein anderes Mal beschäftigen, dass Menschen in der Schule sitzen, nicht weil sie und was lernen, nicht weil sie Angst haben, sondern weil sie mit etwas Freude haben oder wissen, warum sie etwas tun und auf diese Weise die Angst herausgenommen wird. Die ganze, ich möchte fast sagen, Scheißgeschichte mit den Noten. Mhm. Ja. Mit wie viel Ängsten das verbunden ist. Frag die Erwachsenen, die 50-, 60-Jährigen, wie die heute noch über Schule reden.
Ja, ja, ich finde es lustig. Denk da jetzt gerade an jemanden, der in seiner Pension immer noch davon geträumt hat, dass er bei einer Schularbeit versagt hat.
Ja, ja.
Ja. Also so tief sitzen dann Ängste.
Das ist oft so, ja. Und natürlich, ich meine, wir brauchen so viele PsychotherapeutInnen wie nie zuvor. weil das natürlich schon auch mehr Common Sense geworden ist, ja, dass man lernen sollte, mit der Angst umzugehen, dass es da auch Hilfestellungen gibt, die doch mehr Menschen jetzt schon annehmen als früher.
Ja, wobei ich da noch ein bisschen unterscheiden möchte, da sind wir dann schon im Bereich, okay, der verschwimmt wahrscheinlich auch, wo Angst krank macht, aber in dieser existenziellen, individuellen Alltagsangst, auch die anzunehmen, darin sehe ich einfach die Lösung. Und für mich ist das schon ein ganz wesentliches Konzept des Lernens. Also alleine, dass ich es wahrnehme, dass ich es ernst nehme, dass Menschen dadurch in ihrer Existenz, wo immer sie sie sind, ob sie jetzt in der Schulklasse sitzen oder also mit SchülerInnen als Lehrende arbeiten, sich die Angst bewusst zu machen.
Ja.
Und bewusst zu machen, dass wir der Angst nicht restlos ausgeliefert sind.
Genau. Und dass die Notwendigkeit oder dass das auch etwas ist, was zu uns Menschen dazugehört, wie das Versagen, das Scheitern. Ja, da kommt mein Freund Konstantin Wecker, also mein geistiger Freund, nennt sein Buch, eines seiner Bücher, Die Kunst des Scheiterns. Und ich denke, wenn das geht.
Was ja nicht bedeutet, dass man das Scheitern feiert, sondern das Scheitern. Na,
man muss es können.
Ja, um dann auch wieder aufzustehen.
Ja, oder wenn der Kleine, wie hat er geheißen? Der Kevin hat er geheißen, der sich bei mir bedankt hat, dass ich ihm gezeigt habe, dass er etwas kann. Ich habe die Geschichte schon einmal erzählt, ja, also ein sogenannter schwacher Schüler, der sich bei mir bedankt hat, dass ich ihm gezeigt hätte, dass er auch etwas kann, aber er hat es nicht tragisch genommen, dass er trotzdem einen genügend hatte. Da geht es nicht um die Note, sondern er kann das auch annehmen. Rechtschreiben kann er nicht und so, das ist halt so. Aber er hat durch mich gelernt, dass es auch etwas gibt, was gut ist an ihm und was er kann. Und mehr braucht man nicht in der Schule. Ja? Es ist kein nicht furchtbar, ein nicht genügend zu haben.
Aber es ist doch schön, wenn wir unser Gespräch mit dem Konsens ändern, dass die Fragestellung der Angst, dass es wichtig ist, zu lernen, wie man mit Angst umgeht.
Ja. Na gut.
Na gut. Wir denken weiter. Ich danke dir.
Danke, Benedikt.